Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ich begrüße Sie zur Sendereihe Durch die Bibel. Heute steht hier ein weiteres Kapitel aus dem Matthäusevangelium auf dem Programm, und zwar Kapitel 16. Damit die gedankliche Anknüpfung an die vorangegangene Sendung gelingt, möchte ich ganz kurz an zwei Ereignisse aus Kapitel 15 erinnern. Einige Pharisäer und Schriftgelehrte waren extra aus Jerusalem angereist, um zu beobachten, wie Jesus mit den Menschen umgeht, die sich um ihn scharen. Wie nicht anders zu erwarten, gibt es von ihrer Seite aus etwas zu bemängeln. Doch Jesus gibt ihnen Kontra und stellt sie offenbar vor der versammelten Menschenmenge bloß. Die Situation jedenfalls muss äußerst angespannt gewesen sein. Der Konflikt mit den religiösen Führern Israels setzt sich in dem Kapitel fort, das heute vor uns liegt. Und an eine zweite Begebenheit aus dem letzten Kapitel möchte ich Sie erinnern. Zum ersten Mal in den 3 Jahren, in denen Jesus in der Öffentlichkeit gewirkt hat, verlässt er das Gebiet von Israel und kommt in das heidnisch geprägte Syrophönizien. Das Gebiet liegt westlich des Sees Genezareth und zieht sich an der Mittelmeerküste entlang. Irgendwo dort trifft Jesus auf eine heidnische Frau, die ihn darum bittet, ihre kranke Tochter zu heilen. Jesus zögert zunächst, weil er seinen Auftrag darin sieht, in erster Linie dem Volk Israel als Messias und König zu begegnen. Doch dann erfüllt er die Bitte dieser Frau. Man spürt, Jesus hat nicht nur die geografische Grenze zwischen dem Land Israel und einem heidnischen Land überschritten, sondern anscheinend auch die Barriere zwischen Gottesvolk und Heiden. In Kapitel 16 wird diese Entwicklung fortgeführt. Zum ersten Mal kündigt Jesus an, dass er bald am Kreuz für die Sünden der Menschen sterben wird. Und zwar für die Sünden aller Menschen. Die religiösen Führer des Volkes Israel ärgerten sich darüber, dass Jesus beim gewöhnlichen Volk in aller Regel gut ankam. Menschenmassen kamen zu ihm, um ihn predigen zu hören, aber auch um kranke Familienangehörige oder sich selbst von Krankheiten heilen zu lassen. Dass Jesus so beliebt war, schützte ihn vor dem Zugriff seiner Feinde. Sie wagten es nicht, ihm etwas anzutun, weil sie damit den Volkszorn auf sich gezogen hätten. Also versuchten sie, Jesus vor den Menschen bloßzustellen, indem sie seinen göttlichen Auftrag anzweifelten. Das geschah zum Beispiel dadurch, dass sie ein Wunder von ihm forderten. Dieses Wunder sollte bitteschön so beschaffen sein, dass es seine Vollmacht eindeutig unter Beweis stellt. Hören Sie dazu aus Kapitel 16, die Verse 1 bis 3. Da traten die Pharisäer und Sadduzäer zu ihm, die versuchten ihn und forderten ihn auf, sie ein Zeichen vom Himmel sehen zu lassen. Aber er antwortete und sprach: Des Abends sprecht ihr, es wird ein schöner Tag werden, denn der Himmel ist rot. Und des Morgens sprecht ihr, es wird heute ein Unwetter kommen, denn der Himmel ist rot und trübe. Über das Aussehen des Himmels könnt ihr urteilen, könnt ihr dann nicht auch über die Zeichen der Zeit urteilen? Tja, irgendwie ist es schon tragisch, wenn die hochangesehenen religiösen Führer eines Volkes sich besser auf die Wettervorhersage verstehen als auf geistliche Entwicklungen, die sich direkt vor ihren Augen abspielen. Heutzutage interessieren sich nur wenige Theologen für Wetterkunde. Dafür gibt es aber andere Fachgebiete, in die manche von ihnen nur allzu gerne abschweifen. Wie reagiert Jesus auf den Wunsch der Pharisäer und Sadduzäer, ihnen ein Zeichen zu geben, an dem sie seine göttliche Vollmacht erkennen können? Nun, er denkt gar nicht daran, vor ihren Augen ein spektakuläres Wunder zu vollbringen, sondern verweist sie auf das alttestamentliche Buch Jona. Vers 4. Jesus antwortet ihnen: Ein böses und abtrünniges Geschlecht fordert ein Zeichen, doch soll ihm kein Zeichen gegeben werden, es sei denn das Zeichen des Jona. Und er ließ sie stehen und ging davon. Es ist übrigens das zweite Mal, dass Jesus auf das Zeichen des Jona verweist. Bereits in Kapitel 12 wurde davon berichtet. Damals bin ich aus Zeitgründen darauf nicht näher eingegangen, das will ich nun nachholen. Denn in Kapitel 12, Vers 40 erläutert Jesus, was er mit dem Zeichen des Jona meint. Zitat: Denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches war, so wird der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte im Schoß der Erde sein. Im Grunde verweigert also Jesus den Pharisäern und Schriftgelehrten ein richtiges Zeichen, etwa ein handfestes Wunder. Den Grund für seine Verweigerung kann ich gut nachvollziehen. Denn was auch immer er vor ihren Augen vollbringen würde, sie würden es doch in den Schmutz ziehen und zum Beispiel erneut behaupten, der Teufel sei ihm dabei behilflich. Aus diesem Grund verweist Jesus auf den alttestamentlichen Bericht über Jona und verknüpft ihn mit der prophetischen Aussage, es dauert nicht mehr lange, bis ich sterben und wieder vom Tode auferstehen werde. Meine Auferstehung wird der Beweis dafür sein, dass ich in göttlichem Auftrag handle. Es braucht nicht viel Fantasie, um sich vorzustellen, dass die Pharisäer und Sadduzäer mit dieser prophetischen Ankündigung nichts anfangen können. Jesus wiederum ist nicht bereit, das böse Spiel, das sie mit ihm spielen, weiter mitzuspielen. Der Satz in Matthäus 16, Vers 4 klingt deshalb sehr entschlossen und endgültig. Jesus ließ sie stehen und ging davon. Erinnern Sie sich an Matthäus 13? Das war das Kapitel, das fast nur aus Gleichnissen bestand. Eines davon handelte vom Sauerteig, der mit einer großen Menge Mehl vermischt wird. Als nichtjüdischer Mensch muss man erstmal begreifen, dass der Sauerteig als etwas angesehen wurde, was die restlichen Zutaten in einem Teig im übertragenen Sinne verunreinigt. Dennoch wurde Sauerteigbrot durchaus gebacken und gegessen. Es ist nur die besondere Eigenschaft des Sauerteigs, die einen geistlichen Vorgang so schön veranschaulicht. Nämlich, ein kleines Stück Sauerteig kann letztlich eine große Menge anderen Teig durchsäuern. Genau so kann etwas Böses, was zunächst ganz unscheinbar daherkommt, etwas Gutes unterwandern und zerstören. In unserem Bibeltext, also in Matthäus 16, geht es nun bildlich gesprochen um den Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer, der die Lehre des Alten Testaments von den Menschen teils unbemerkt verunreinigte. Ich lese die Verse 5 bis 12. Und als die Jünger ans andere Ufer gekommen waren, hatten sie vergessen, Brot mitzunehmen. Jesus aber sprach zu ihnen, seht zu und hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer. Da dachten sie bei sich selbst und sprachen, das wird sein, dass wir kein Brot mitgenommen haben. Als das Jesus merkte, sprach er zu ihnen, ihr Kleingläubigen, was bekümmert ihr euch doch, dass ihr kein Brot habt? Versteht ihr noch nicht? Denkt ihr nicht an die 5 Brote für die 5000 und wie viele Körbe voll ihr da aufgesammelt habt? Auch nicht an die 7 Brote für die 4000 und wie viel Körbe voll ihr da aufgesammelt habt? Wieso versteht ihr denn nicht, dass ich nicht vom Brot zu euch geredet habe? Hütet euch vielmehr vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer. Da verstanden sie, dass er nicht gesagt hatte, sie sollten sich hüten vor dem Sauerteig des Brotes, sondern vor der Lehre der Pharisäer und Sadduzäer. Soweit die Verse 5 bis 12. Wieder wird deutlich, was Jesus bereits im vorangegangenen Kapitel klar machen wollte. Was zum Mund hineingeht, das macht den Menschen nicht unrein. Anders ausgedrückt, esst ruhig so viel Sauerteigbrot, wie ihr wollt. Aber was aus dem Mund herauskommt, das macht den Menschen unrein. Zum Beispiel die falsche Verkündigung der Pharisäer. Sie verdrehen Gottes Worte teilweise in ihr Gegenteil. Bemerkenswert finde ich, dass Jesus in dem gerade gelesenen Abschnitt ein weiteres Mal seinen Jüngern einen leichten Rüffel erteilt. Er hält ihnen vor, wieso versteht ihr denn nicht, dass ich nicht vom Brot zu euch geredet habe? Bereits in Kapitel 15 hatte er zu ihnen gesagt, seid denn auch ihr noch immer unverständig? In diesem Zusammenhang äußerte ich die Vermutung, dass Jesus wohl spürt, wie ihm und seinen Jüngern gewissermaßen die Zeit davonläuft, die ihnen bis zu seiner Kreuzigung noch bleibt. Jesus möchte die Jünger so gut wie möglich auf dieses schreckliche Ereignis vorbereiten, aber ihre geistliche Reife lässt eben noch zu wünschen übrig. Im nächsten Vers von Matthäus 16 wird die Stadt Caesarea Philippi genannt. Sie liegt ein ganzes Stück nördlich des Sees Genezareth. Ich erwähne das nur, weil es noch zwei weitere Orte mit dem Namen Caesarea gibt. Jesus befindet sich also ziemlich weit im Norden von Israel. Und das ist der Ausgangspunkt einer längeren Reise in Richtung Süden, die ihn schließlich nach Jerusalem und gleichzeitig ans Kreuz führen wird. Bevor er diese Reise antritt, möchte er, dass seine Jünger zweierlei begreifen. Erstens, wer Jesus wirklich ist, und zweitens, worin sein Auftrag besteht. Diese beiden Dinge sind wirklich für jeden Christen ganz wesentlich. Wie sollen wir glauben können und diesen Glauben an andere weitergeben, wenn wir diese beiden Fragen nicht für uns geklärt haben? In Vers 13 wird berichtet, da kam Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi und fragte seine Jünger und sprach, wer sagen die Leute, dass der Menschensohn sei? Diese Frage kommt nicht von ungefähr. Jesus ist sich bewusst, dass sich die Menschen ein recht unterschiedliches Bild von ihm machen. Daran hat sich bis heute kaum etwas geändert. Ich glaube, dass Sie bei einer Straßenumfrage einen bunten Strauß an Antworten auf die Frage bekommen würden, wer ist Jesus Ihrer Meinung nach? In Vers 14 erzählen nun die Jünger Jesu, was ihnen in letzter Zeit zu Ohren gekommen ist. Sie sprachen, einige sagen, du seist Johannes der Täufer, andere, du seist Elia, wieder andere, du seist Jeremia oder einer der Propheten. Wie nicht anders zu erwarten, fallen die Antworten ziemlich fromm aus. Die Menschen damals sind religiös und kennen die aufgezählten Namen von Kindesbeinen an. Auch eine gewisse Wertschätzung Jesus gegenüber kommt zum Ausdruck. Johannes, Elia, Jeremia und die anderen Propheten sind Persönlichkeiten, denen man Hochachtung entgegenbringt. Aber wenn man das, was sie getan haben, mit Jesus vergleicht, tja, mit diesen Antworten kann man nicht zufrieden sein. Deshalb wendet sich Jesus nun an seine Jünger. Die Verse 15 und 16. Er fragte sie, wer sagt denn ihr, dass ich sei? Da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Jesus ist es wichtig, dass seine Jünger über ihn wirklich Bescheid wissen. Deshalb fordert er sie zu einem Bekenntnis heraus. Petrus ist so etwas wie der Sprecher der ganzen Truppe und antwortet, du bist Christus. Das griechische Wort Christos hat die Bedeutung des hebräischen Wortes Messias. Gemeint ist der, der zum König oder zum Hohepriester gesalbt wurde. Petrus bringt damit zum Ausdruck, du bist der, der uns von den Propheten des Alten Testaments seit langem verheißen wurde. Und er fügt hinzu, du bist des lebendigen Gottes Sohn. Ein besseres, zutreffenderes Bekenntnis kann Petrus eigentlich gar nicht ablegen. Zugleich ist es ein Ausdruck höchster Ehrerbietung und Wertschätzung. Wie Jesus darauf reagiert, steht in Vers 17. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, selig bist du, Simon, Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Ich bin überzeugt davon, dass diese Aussage auch heute noch gilt. Wer Jesus ist und welche Bedeutung sein Tun für einen Menschen hat, das kann letztlich nur jemand beurteilen, der es vom Heiligen Geist Gottes geoffenbart bekommen hat. Manche Christen meinen, wenn sie so lange wie die Jünger damals mit Jesus unterwegs gewesen wären, dann würden sie ihn viel besser verstehen. Dieses Argument ist nachvollziehbar, doch der Heilige Geist kann uns Jesus noch näher bringen, als wir es im persönlichen Kontakt mit ihm erleben würden. Genau deshalb sagt Jesus zu Petrus, Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Jesus fährt fort, Vers 18, und ich sage dir auch, du bist Petrus, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Diesen Vers sollten wir uns ein bisschen genauer ansehen. Die entscheidende Frage ist, auf wen genau soll die christliche Gemeinde oder Kirche gebaut werden? Auf Petrus, wird von vielen behauptet. Doch ich meine, der Text des Neuen Testaments, von dem es bis heute viele alte Handschriften in griechischer Sprache gibt, lässt diesen Schluss nicht zu. Denn im Griechischen ist zu lesen, du bist Petros, ein Stein, ein kleines Stück Felsen, und auf dieses Felsgestein, griechisch Petra, will ich meine Gemeinde bauen. Diesen Satz deute ich folgendermaßen: Jesus ist der Fels, auf dem die Gemeinde gebaut ist. Diese Meinung stimmt mit dem überein, was Petrus selbst im ersten Petrusbrief schreibt. In Bezug auf Jesus Christus heißt es dort in Kapitel 2: Zu ihm kommt als zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen ist, aber bei Gott auserwählt und kostbar. Und gleich darauf fügt Petrus in Anspielung auf Jesaja 28, Vers 16 hinzu: Darum steht in der Schrift: Siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, der soll nicht zu Schanden werden. Aus meiner Sicht gibt es keinen Zweifel. Die Kirche ist gebaut auf Jesus Christus. Er ist das Fundament. Paulus schreibt dazu im ersten Korintherbrief: Einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Die christliche Gemeinde wiederum ist zu dem Zeitpunkt, als Jesus mit Petrus darüber spricht, noch Zukunftsmusik. Er sagt ja auch ausdrücklich: Auf diesem Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Dies geschieht erst nach seinem Tod, nach seiner Auferstehung und nach seiner Himmelfahrt. Dann sendet er den Heiligen Geist, der die Gläubigen erfüllt. Noch eine Bemerkung zum letzten Teil des Satzes, den Jesus zu Petrus sagt. Er lautet in der deutschen Übersetzung: Die Pforten der Hölle sollen Sie, die Gemeinde, nicht überwältigen. Diese Übersetzung geht mir ein bisschen zu weit. Im Griechischen ist hier vom Hades die Rede. Das entspricht im Alten Testament ungefähr dem Begriff Sheol. Jemand, der die Schwelle zum Tod überschreitet, findet sich dort wieder. Wobei eben keine Aussage darüber getroffen wird, ob dieser Ort eher dem Himmel oder der Hölle gleicht. Den letzten Teil des Bibelverses aus Matthäus 16 würde ich deshalb lieber so übersetzen wie die Bibelausgabe Hoffnung für alle. Dort heißt es: Selbst die Macht des Todes wird sie, die Gemeinde oder Kirche, nicht besiegen können. Was damit gemeint sein könnte, beschreibt Paulus im ersten Thessalonicher Brief. Er wagt einen tiefen Blick in die Zukunft und schreibt: Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel. Und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Das heißt, der Tod, die Tatsache, dass Christen sterben, kann der christlichen Gemeinde als Ganzes nichts anhaben. Und nun zu Matthäus 16, Vers 19. Eine weitere Aussage Jesu, die zu manchen Spekulationen Anlass gibt. Jesus sagt zu Petrus: Ich will dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Alles, was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein. Und alles, was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel gelöst sein. Was hat es mit den Schlüsseln des Himmelreichs auf sich? Und bekommt tatsächlich nur Petrus sie ausgehändigt? Die zweite Frage möchte ich eindeutig mit Nein beantworten. Meiner Meinung nach bekommt jeder diese ominösen Schlüssel anvertraut, der wie Petrus mit aufrichtigem Herzen bekennen kann: Du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Die Tatsache, dass Petrus diese Schlüssel überreicht bekommt, bedeutet ja nicht automatisch, dass er der Einzige ist. Und was hat es mit diesen Schlüsseln nun auf sich? Nun, ich verstehe sie als ein Symbol für eine gewisse Autorität, die jemand übertragen bekommt. Bei den Schriftgelehrten, die für eine sachgerechte Auslegung der Heiligen Schrift sorgen sollten, war der Mann mit dem Schlüssel derjenige, der die Studierstube auf- und zuschließen konnte. Heute haben Christen in den meisten Ländern die Möglichkeit, eine Bibel zu besitzen. Damit halten sie gewissermaßen die Schlüssel des Himmelreichs in Händen. Mit der zweiten Aussage von Vers 19 sollten wir vorsichtig sein. Da heißt es: Alles, was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein, und alles, was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel gelöst sein. Mag sein, dass hier die besondere Situation angesprochen wird, in der sich Petrus bald wiederfinden wird, nämlich als Leiter einer Gemeinde. Ihr muss den Leuten dann sagen, was bindend ist. Das heißt, er muss Entscheidungen darüber treffen, was in der Gemeinde gelten soll. Eine Aufgabe, die bis heute auch auf Pfarrer, Pastoren, Älteste und Presbyter zukommt. Wovor wir uns aber hüten sollten, ist, anderen Christen das Christsein abzusprechen. Wenn sie eine falsche Lehre verbreiten, müssen wir das natürlich ansprechen, aber ob sie vor Gott Gnade finden oder nicht, darüber haben Menschen nicht zu entscheiden. Das Gespräch, das Jesus mit seinen Jüngern und insbesondere mit Petrus führt, endet mit Vers 20. Da gebot Jesus seinen Jüngern, niemandem zu sagen, dass er der Christus sei. Ich vermute, Jesus will damit einfach nur verhindern, dass irgendwelche Leute nur nachplappern, was Petrus so eindrucksvoll als Bekenntnis gesagt hat. Die Aussage, du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn, hat nämlich keinerlei Wert, wenn ein Mensch das nicht aus voller Überzeugung sagen kann und mit dem Heiligen Geist erfüllt ist. Im Matthäusevangelium Kapitel 16 erreichen wir jetzt einen Abschnitt, in dem Jesus seinen Jüngern zum ersten Mal mitteilt, dass er bald sterben und wieder auferstehen wird. Das dürfte ungefähr 6 Monate vor seinem Tod gewesen sein. Natürlich stellt man sich die Frage, warum er mit dieser wichtigen Ankündigung so lange gewartet hat. Ein wesentlicher Faktor dürfte die Unbedarftheit seiner Jünger gewesen sein. Wir werden gleich noch sehen, wie sie auf seine erste Ankündigung reagieren. 4 weitere Ankündigungen werden übrigens noch folgen. Doch erst nach der Auferstehung Jesu werden die Jünger Jesu so richtig begreifen, was sich da vor ihren Augen abgespielt hat. Ich lese jetzt die Verse 21 und 22. Seit der Zeit fing Jesus an, seinen Jüngern zu zeigen, wie er nach Jerusalem gehen und viel leiden müsse von den Ältesten und Hohenpriestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am 3. Tage auferstehen. Und Petrus nahm ihn beiseite und fuhr ihn an und sprach, Gott bewahre dich, Herr, das widerfahre dir nur nicht. Was Jesus vorhat und hier in einem Satz beschreibt, ist im Grunde eine Kurzversion des ganzen Evangeliums. Jesus geht ans Kreuz, um an meiner Stelle für meine Sünde zu sterben. Und natürlich auch für ihre. Und für die eines jeden Menschen, der sich darauf einlässt. Der Reformator Martin Luther nennt das den fröhlichen Wechsel. Jesus nimmt meine und ihre Schuld auf sich, damit wir fröhlich sein können. Damit wir erlöst sind, wie es die Bibel nennt. Doch als Jesus zum ersten Mal mit seinen Jüngern so offen darüber redet, erschrickt Petrus und will Jesus davon abhalten, diesen schweren Weg zu gehen. Daran merkt man, Petrus und gewiss auch die anderen Jünger verstehen noch nicht richtig, was auf sie und vor allem auf Jesus zukommt. In diesem Moment geschieht etwas Verstörendes. Jesus erkennt offenbar, dass Petrus, dieser Mann, der noch kurz zuvor gesagt hatte, du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn, dass dieser Mann offenbar dazu verführt wurde, den Gedanken zu äußern, nein, Jesus, die Sache mit dem Kreuz, lass mal lieber bleiben. Nur so ist zu verstehen, wie Jesus darauf reagiert. Vers 23. Er aber wandte sich um und sprach zu Petrus, geh weg von mir, Satan, du bist mir ein Ärgernis, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. So schnell kann es passieren, dass auch ein treuer Jünger Jesu einer Einflüsterung des Teufels unterliegt. Für einen Augenblick lang will Petrus tatsächlich Jesus davon abbringen, am Kreuz zu sterben. Genauso schlimm ist es übrigens aus meiner Sicht, wenn Menschen rund 2000 Jahre nach dem Kreuzestod Jesu auf die Kanzel steigen und behaupten, dass er die Sünden der Menschen niemals auf sich genommen habe. Ich lese weiter ab Vers 24. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern, »Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird's verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird's finden. Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nähme doch Schaden an seiner Seele? Oder was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Denn es wird geschehen, dass der Menschensohn kommt in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln, und dann wird er einem jeden vergelten nach seinem Tun. Soweit die Verse 24 bis 27. Hier geht es darum, was es heißt, Jesus nachzufolgen. Das kann mit Leid verbunden sein. Deshalb heißt es hier, der nehme sein Kreuz auf sich. Sein eigenes Kreuz wohlgemerkt, nicht das Kreuz Jesu. Wohlstand spielt für einen Nachfolger Christi nur noch eine untergeordnete Rolle. Und wenn es hart auf hart kommt, ist er bereit, sein irdisches Leben zu opfern, um das geistliche Leben nicht zu verlieren. Mit dem letzten Vers von Kapitel 16 möchte ich die nächste Sendung beginnen, denn inhaltlich gehört er zu dem, was am Anfang von Kapitel 17 berichtet wird. Der Vollständigkeit halber lese ich ihn dennoch an dieser Stelle schon einmal vor. Jesus wendet sich an seine Jünger mit den Worten: Wahrlich, ich sage euch, es stehen einige hier, die werden den Tod nicht schmecken, bis sie den Menschensohn kommen sehen in seinem Reich. Ich habe es bereits angedeutet, der letzte Vers aus Kapitel 16 gehört vermutlich an den Anfang von Kapitel 17. Dort wird geschildert, wie einige der Jünger eine eigenartige Veränderung an Jesus feststellen. Sie erleben seine Herrlichkeit, heißt es in einigen Bibelübersetzungen. In anderen ist von Verklärung die Rede, wobei dieser Ausdruck auch nicht so richtig erklärt, was Jesus bei diesem Vorgang erlebt. Wir versuchen, uns diesem Phänomen in der nächsten Sendung anzunähern. Ich lade Sie herzlich ein, wieder mit dabei zu sein. Bis dann, Gottes Segen mit Ihnen.